Vetivolution, positive Entwicklungen für die Tiermedizin. Herzlich willkommen und schön, dass du den Weg hierher gefunden hast zu diesem neuen Podcast. Du bist Tierärztin oder TFA oder bist irgendwie mit der Tiermedizin verbunden und du interessierst dich für die Themen Mental Health, die Arbeitsbedingungen und die aktuellen Branchenentwicklungen, dann bist du hier richtig. Wir treffen interessante Menschen aus dem VetMed-Kosmos und auch darüber hinaus und diskutieren spannende Fragen rund um die brennenden Themen der Tiermedizin. Und wir? Das bin ich, Jana, und mein Kollege Karim. Wir sind Tierärzte und Gründer von Vetivolution. Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
Hallöchen, du hast nicht guten Morgen gesagt. Ich bin so stolz auf dich.
Vielen Dank. Die kleinen Fortschritte.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Lizzie Basler. Ihr kennt sie alle von First Day Skills Academy. So, wir haben Lizzie. Im Vorgespräch meinte Lizzie gerade, hey, was sind denn die Erwartungshaltungen an das Gespräch? Und ich sage es jetzt direkt on air, die Erwartungshaltung an dich ist, dass du in diesem Podcast so bist, wie wir dich kennen, und zwar direkt und offen. Weil dafür bist du ja so ein bisschen bekannt, dass du halt kein Blatt vor den Mund nimmst, oder?
Ja, hallo alle zusammen. Ja, genau. Also ich sag sowieso, was ich mir denke. Also es wäre eh fast wurscht gewesen.
So.
Ja.
Genau. Gut, dass wir das geklärt haben.
Von der Höflichkeit halber habe ich mir gedacht.
Also wir erwarten, dass du hier alle entertainst, ja, übersetzt.
Ja, passt.
Ich hab direkt eine einleitende Frage. So, dein voller Titel ist ja Mag Med Ved Elisabeth Basler. Ist das ein Klischee oder ist es tatsächlich so, dass in Österreich die Titel so im Alltag immer mitgesprochen werden?
Es kommt drauf an, ja. Also ich glaube, Österreichern oder den Österreichern wird nachgesagt, dass wir so ein bisschen titelgeil sind, aber ich glaube, das hängt immer von den einzelnen Personen ab und am meisten sind die auf die Titel geil, die sie selber nicht erreicht haben. Also ich erlebe es halt immer, also ich erlebe es halt in der Praxis, habe ich es halt so erlebt, wenn die Frau vom Professor mit dem Hund da war, dann hat sie auch sich als Frau Professor im Anmeldeblatt angegeben. Ja.
Und das ist da noch so, dass der Titel mitgeheiratet wird?
Ui. Ja, es ist ein bisschen, dass man bei uns am Standesamt mitpromoviert.
Schwierig.
Wobei, dann wäre ich auch schon Doktor, weil ich habe theoretisch genau genommen, habe ich am Standesamt einen Wirtschaftler geheiratet, einen Doktor der Wirtschaft.
Okay. Wie ist das denn, also, wenn man zwei hat? Ist man dann Doktor? Also wenn beide einen haben, das wird verwirrend.
Boah, das ist jetzt schwierig, aber ich glaube, wenn mein Mann Post bekommt, dann steht immer der volle Titel Marc Rea Söckner Doktor irgendwas. Also ja, ich meine, man kann es auch auf die Spitze treiben, aber ich glaube, also eine gewisse Affinität zu Titeln ist uns nicht abzusprechen.
Okay, also jetzt mal zurück von der österreichischen Bürokratie zu. Wer bist du, Lizzie, und warum haben wir dich hier eingeladen?
Magst du
kurz drei Worte sagen? Ich glaube, die allermeisten kennen dich wahrscheinlich, aber vielleicht nicht jeder.
Okay, also ja, hallo, mein Name ist Lizzie Basler. Ich bin in Wien geboren, ich habe in Wien studiert, habe in Wien gearbeitet und ich bin während dem Studium schon habe ich in der größten privaten Überweisungsklinik angefangen, als Nachteule zu arbeiten und dann auch als Assistenzärztin und bin dann über Umwege zurück auf die Uni gekommen und habe dort ein Fellowship gemacht auf der Abteilung für Interne. Und für die, die nicht wussten, was oder die nicht wissen, was ein Fellow ist, das ist so das Mittelding zwischen Intern und Residency. Ja, also ich war quasi der Fellow, also ich war so wie ein Intern, nur mit Hausarrest. Ja, ich hatte schon noch Rotationen, aber war hauptsächlich auf der Internen. Und ja, da habe ich nicht nur die Patienten betreut, sondern halt auch das erste Mal Kontakt, oder sagen wir das erste Mal, ist übertrieben. Also ich habe schon diese Lehre, diese Affinität zur Lehre, diese Leidenschaft für die Lehre von meinem allerersten Chef mitbekommen, dem Professor Norbert Kopf. Und ja, das hat sich dann auf der Uni auch super ergeben und bin dann auch in diese Wissenschaftskommunikation hineingerutscht, ja, mit der PR-Abteilung, und wir haben da coole Sachen gemacht, wie Infografiken und alles Mögliche. Und ja, aber ich dachte mir irgendwie dann so mit der Zeit, es ist so repetitiv. Ja, du hast deine Übungen und da hast du deine 3 bis 5 Studenten und du schüttest jetzt 3 Stunden dein ganzes Wissen in die hinein, ja, und am nächsten Tag kommen die nächsten 5 und du fängst wieder bei 0 an. Und dann dachte ich mir, das muss irgendwie besser gehen, ja, und es gibt schon so viele Lernplattformen für Schüler, wo sie Mathe, Französisch, Physik online lernen, es gibt elektronische Mitteilungshefte, es gibt sogar für Humanmediziner Lernplattformen, aber es gab halt nichts für die Tiermedizin im deutschsprachigen Raum. Und dann dachte ich mir, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das. Ne? Und ja, das ist jetzt meine Mission. Ich will die Lehre so cool und so unterhaltsam machen wie Netflix.
Das ist total spannend, weil die Breaking Bad Ultras, die erinnern sich, dass wir vor 2 Jahren oder so haben Jana und ich mal eine Folge gemacht, wo wir uns Studien zu Lehrer angeguckt haben. Und da war halt da gab es so eine Übersichtsarbeit aus den USA und da stand halt drin, ja, es würde ja eigentlich Sinn machen, wenn man Dinge, die nicht hands-on sein müssen, dass man die halt von jemandem erklären lässt, einmal, der es halt sehr gut erklären kann, und dass man das dann einfach immer wieder abruft, damit halt die Leute an der Uni sich dann darauf konzentrieren können, halt Hands-on-Arbeiten zu machen. Das ist so ein bisschen das, was du anbietest. Jetzt heißt deine Plattform First Day Skills Academy. So. Das impliziert ja schon, dieses First Day ist ja quasi der erste Tag nach dem Studium. Und da setzen wir jetzt mal an. Klar, du hast die Wiener Perspektive und die ist noch eine besondere, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber so, es gibt ja dieses Vorurteil, ah, wenn die Leute aus der Uni kommen, die TiermedizinerInnen, dann können die noch gar nichts. Ist das so? Wie ist da deine Meinung?
Puh, also ich finde das sehr unfair gegenüber den Absolventen, um ehrlich zu sein. Ich meine, dass die viel wissen, unfassbar viel wissen, ja, das ist, glaube ich, unbestritten. Und beim Können ist das halt immer so eine Sache, ja. Also ich finde, da ist auch die Erwartungshaltung gegenüber der universitären Ausbildung falsch, ja, weil nur weil du jetzt deinen Führerschein hast, ja, ja, du hast die Legitimation zu fahren, ja, und du kannst auch fahren, aber das heißt noch lange nicht, dass du dich sicher und souverän bei uns in Wien am Gürtel, ja, bewegen kannst, ja. Und ich persönlich finde, das hängt halt sehr stark auch an der Eigeninitiative von den einzelnen Studenten ab. Also ich könnte dir genau sagen, welcher Absolvent schon neben dem Studium klinisch gearbeitet hat und mehr gearbeitet hat, als die Pflichtpraktiker absolviert hat. Ja. Also da merkt man einfach, die erkennen Notfälle, die können triagieren, die haben einen viel sichereren Umgang mit Medikamenten, mit Tiere halten, ja, und die haben einfach ein mehr Erfahrung, ja, aber das liegt halt auch an der Eigeninitiative.
Ketzerische Frage, das heißt, du siehst die Uni nicht in der Verantwortung, also dieses Führerscheinbeispiel ist ja ganz gut. Du siehst die Uni in der Verantwortung, quasi einen Führerschein auszustellen, aber nicht darüber hinausgehend Fahrpraxis zu haben, dass man halt am Wiener Gürtel, den ich jetzt persönlich nicht kenne, aber ich stelle es mir schwierig vor, fahren kann.
Naja, ich meine, es ist halt schon eine sehr große Anspruchshaltung, wenn man sich den Studienplan anschaut und das ganze Thema mit der Generalapprobation. Ja. Und wir sollen ja nicht nur, die Studenten sollen ja also alles heilen können, ja, was sich auf mindestens 4 Beinen fortbewegt. Ja. Und deswegen finde ich, ist das schon eine, ja, ich finde schon, dass die Studenten auch im Rahmen der klinischen Übungen und der Pflichtpraktika da mittun sollen, ja, und da auch ein gewisses Maß an Praxis erlernen sollen, ja, aber inwieweit sich dann jemand spezialisieren will. Weißt du, für mich zum Beispiel war immer glasklar, aus mir wird die Kleintiertussi. Mhm. Ja. Also ich wusste, ich muss Schwein lernen, ich muss Geflügel lernen, ich muss Pferd lernen, ja, aber ich sagte ganz ehrlich, es war mir aus der Tiefe meines Herzens scheißegal, ja. Ob ich wirklich ein Pferd dann solide klinisch untersuchen und diagnostizieren kann. Ja,
Jana und ich nicken nur fleißig.
Ja, ja. Aber das find, also für mich, ich hatte diese Anspruchshaltung halt nicht. Ja. Und jeder Mensch oder der Tag hat nur 24 Stunden. Mhm. Ja. Ich habe mich selber finanziert im Studium, weil ich vorher halt schon gearbeitet habe. Ja. Und ich wusste mit Studium und Arbeit nebenbei, ja, ich muss mich einfach auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Und das war, ich hatte einfach einen Plan, ja, ich hatte einen Plot. Mhm. Ja.
Aber das heißt auch, dass du also ich meine, ich habe das genauso gemacht. Für mich war klar, ich will Kleintierneurologie machen und dann habe ich halt alles andere gerade so, wie es nötig war, gemacht. So diese ganzen Lebensmittelkram und so habe ich halt so gemacht, dass man, ne, so hoch springt, wie man muss, aber nicht mehr. Und das heißt aber, dass du gar nicht so sehr das Unisystem mit dieser Generalapprobation problematisch siehst, sondern einfach nur sagst, okay, man muss sich einfach nur als Studierender dieses Prozesses bewusst sein. Und man sollte sich halt vorher überlegen, okay, wo ist mein Fokus und sich dann darauf fokussieren?
Jein, also ich meine, ich persönlich, ich finde auch diese Generalapproportion, finde ich halt ein bisschen fraglich, inwieweit die sinnvoll ist, ja, wo es immer mehr in Richtung Spezialisierung geht. Ja. Ich meine, da muss ich auch dazu sagen, da spreche jetzt ich mit meinem Kleintier-Tante-Großstadt-Klinik-Filter, ja, und nicht die, die intensiven Kontakt zu Kollegen hat, die am Land arbeiten und die halt wirklich noch alles behandeln. Aber ich meine, natürlich, die Uni darf man dann nicht aus der Pflicht nehmen, ja, gar keine Frage. Ja, aber was ich persönlich generell immer extrem schade finde, das heißt immer die Uni. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, wenn es heißt nur die Uni, ja, da sticht man auch mir ein bisschen ins Herz, ja, weil ich finde, da muss man ganz klar differenzieren. Die Leute, da sind so viele Leute, die mit Herzblut arbeiten, ja, und dann gibt es halt noch die Politik. Mhm. Ja, und deswegen finde ich, ja, wir haben da auch, jeder Einzelne, der Studenten ausbildet, ja, der hat da eine Verantwortung, ja, aber auch wir, die dort arbeitet oder in meinem Fall gearbeitet haben, auch wir haben halt nur einen bestimmten Wirkungskreis. Ja. Und mir war das ein totales Herzensanliegen, die Lehre. Aber das ist halt immer auch gemeinsam im klinischen Kontext zu betrachten. Und es gab einfach, ich meine, im Idealfall, ja, läuft das so smooth nebeneinander und die Patienten kommen und da, 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 ja. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich habe da viel Notdienst gemacht. Ja. Und oft bleibt einfach die Zeit nicht und du musst priorisieren. Ja. Mhm. Und ich muss einfach triagieren und schauen, was ist jetzt am nächsten das Wichtigste. Ja. Und wenn ich 3 Notfälle parallel betreuen muss, ja, und schauen, dass die Tiere überleben, dann kommen einfach die Studenten zu kurz, was mir wahnsinnig leid tut, ja, aber bei denen geht's halt nicht um Leben und Tod, ja, und das war halt auch so die Idee hinter der Academy, weil mir hat das dann persönlich leid getan, die haben zwar viel gesehen, ja, aber ich habe mich nicht so viel mit denen befassen können, weil du musst doch jeden Studenten von woanders abholen und jeder braucht ein bisschen was anderes und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach diese Videos, weil das ist, weißt du, es gibt bestimmte Dinge, die brauchst du, musst du mehrmals hören, ja. Und dann gibt's wieder Studenten, die lernen. Ich hatte meine Lernzeit, meinen Lernhoch um 6 in der Früh, ja. Und dann gibt's Studenten, die, mit denen ist, also von 9 brauchst du mit denen nichts anfangen, ja. Blühen um 10 am Abend auf, ja. Und ich dachte mir, mit diesen Videos, die können sich das anschauen, wo, wann, wie oft sie wollen. Und wenn es jemand nach dem ersten Mal nicht verstanden hat, kann er sich's 5-mal anschauen und ich erkläre es noch immer so freundlich und geduldig und motiviert wie beim ersten Mal.
Ich möchte noch einmal einhaken, weil ich ganz wenig Einblick nur oder eigentlich gar keinen Einblick in die österreichische Uni hab. Siehst du einen Unterschied zwischen AbsolventInnen, ob die, also von welchen Unis die kamen, was jetzt ja Vorwissen oder Engagement oder vielleicht sogar Zufriedenheit mit dem Studium angeht?
Das kann ich schlecht beurteilen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Wien nicht nur dafür bekannt ist, dass wir eine sehr grantige Stadt sind, sondern dass aber unsere Studenten sehr, sehr gut in der klinischen Propädeutik sind. Ja. Also das ist jetzt das, was ich sagen könnte. Und ich denke mir einfach, jeder Standort hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Ja, so wie jede Firma auch, weißt du, jede große Firma mit verschiedenen Standorten. Ja. Und ich denke, das ist halt einfach wahnsinnig abhängig von den Personen, die dort lehren und auch auf die Studenten, auf die sie treffen, weil das ist ja schon, also es menschelt einfach.
Ja, klar.
Aber ihr habt ja nun auch ein spezielles Programm, weil, ich meine die Uni Wien. Ich habe vor Jahren mal mit dem Professor Leschnick beim Abendessen gesessen, mit Jamie Lannister. Und er hat dann von der Probedeutik erzählt mit Schauspielern und dies, das und so. Und das ist ja schon ein sehr ausgeklügeltes Programm, das weit darüber hinausgeht, was Jana und ich jetzt zum Beispiel in Gießen
machen. Warte, mit Schauspielern?
Ah, okay, ja. Lizzie, erklär du doch mal, du kennst das ja besser als ich.
Ja, also das ist echt was, das ist einfach an Wien, das ist so cool, ja. Also erstens, ich bin ein Riesenfan von Michael Leschnick, ja. Das ist einer der coolsten, die
ich auch,
also
nicht mega kenn. Cooler Typ.
Und also zu meiner Zeit gab es das noch nicht, wie ich studiert habe, ja, diese Kommunikationsübungen. Und wie ich dann wieder auf der Uni war, habe ich das irgendwie so erfahren, es gibt Kommunikationsübungen mit Schauspielern, ja, für die Studenten, wo die Schauspieler die Besitzer mimen in den verschiedensten Situationen. Und ich habe das erfahren, ich bin zu Michi rein ins Zimmer und habe gesagt, Alter, Michi, ich muss da dabei sein. Ist mir wurscht, hau jemanden da raus, ich will da mitmachen. Ja. Und das war einfach, ja, weil also das Thema Kommunikation macht mir wahnsinnig Spaß. Ja. Ich bin da auch nur durch Zufall reingerutscht, eben wieder auf der Uni, weil wir da eine Kommunikationsschulung hatten. Und ich habe da halt gemerkt, dass ich da so ein bisschen auch ein Talent dafür habe, ne, und habe das einfach wahnsinnig gern gemacht. Und dann bin ich so in diese Kommunikationsübungen reingekommen. Und ich finde, das ist einfach so, so wichtig, weil eine gute, solide Kommunikation mit dem Kunden, das ist einfach das A und O. Ja. Und wenn du gegenüber dem Kunden ja, da keine medizinische Autorität vermitteln kannst, ja, und da kein Vertrauensverhältnis aufbauen kannst, dann funktioniert dieser Infotransfer einfach nicht. Ja. Ja. Und das ist auch was, wo die Studenten eine unglaubliche Entwicklung hingelegt haben. Ja. Und das war einfach so schön, ja, zu sehen, wie aus den kleinen Raupen die Schmetterlinge werden, ja, und die immer besser waren in Kommunikation. Ja.
Aber dann direkt noch was dazu. Wie, oder wenn du das weißt, vielleicht, wie ist es denn mit den Vorgaben oder mit dem Curriculum? Weil, also ich meine, das ist ja was, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber vor 5 Jahren, als ich auch probiert habe, hat das überhaupt gar keinen, also das gab es einfach nicht, diese Kommunikationskurse, vielleicht mal irgendwo an einer 3-stündige Wahlpflicht oder was, aber nicht jetzt im Curriculum verankert. Und das Argument war immer, wir haben da keinen Platz für diese, die Studienordnung ist voll mit festgelegten Inhalten, da ist keine Zuordnung und auch kein Platz für Kommunikationskurse. Ist das anders in Österreich?
Aber wie genau sich diese Kurse da etabliert haben, das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Aber da ist halt, also wir Kliniker, ja, die auf den Unis, wir sehen es ja auch, ja, was die Studenten brauchen, was denen fehlt. Aber setzt das mal durch, ja, gegen den Personen, die das halt entscheiden können und dürfen. Ja. Und in Wien haben wir es halt geschafft, ja. Und das, ja.
Ich muss da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil nach dem Gespräch mit dem Prof. Leschnick habe ich die Uni Gießen kontaktiert und meinte, ey, wir müssen sowas auch machen. Ich mache das umsonst, ich kümmere mich. Und ich habe das alles vororganisiert, habe da quasi Stunden organisiert. Aber es ist dann daran gescheitert, dass es keinen Wahlpflichtslot mehr gab. Also nicht mal, dass man das irgendwie ins Curriculum einbaut, sondern es gab nicht mal Wahlpflichtplätze, die das irgendwie ermöglicht hätten. Und das ist halt schon ein bisschen albern, aber gut.
Ja, vor allem, das ist, da hapert es halt wieder an der Politik.
Yes.
Ja. Und was man ja nicht vergessen darf, diese Uni-Finanzierung, ja, die wird ja von staatlicher Seite finanziert und das ist einfach da Geld auch für sowas zu bekommen und du musst ja, du kannst es ja nicht zusätzlich nehmen, du musst was Altes abschaffen. Ja. Und das ist die Idee, ich meine, man kann lauter coole Ideen aufnehmen, ja, aber du musst es von irgendwo anders wegnehmen. Ja. Ja. Und das ist einfach das große Problem. Ja. Also es scheitert nicht an den Leuten vor Ort, die das Thema, das sehen und erkennen und die sich da bemühen. Ja. Aber diese Finanzierungsgeschichte ist auch so wahnsinnig komplex. Ja.
Das heißt aber, du siehst jetzt nicht den größten Punkt, in dem, wenn wir jetzt drüber reden, was können AbsolventInnen, du siehst nicht das größte Defizit in den klinischen Skills, weil die lernt man in der Assistenzarztzeit oder das, was man halt danach macht, das heißt ja nicht so bei uns, aber ja, in den ersten Stellen, sondern du siehst den größten Benefit, den Studierende hätten in diesen, sagen wir mal, Social Skills oder diesen paraklinischen Dingen wie ja Kommunikation etc.
Ja, beides. Okay. Also ich meine, von den klinischen Skills, also weißt du, der Punkt ist einfach, ich bin ein extrem dankbarer Mensch, ja, weil für mich, ich komme aus einem sehr bildungsfernen, finanzarmen Haushalt, ja, und für mich ist eine universitäre Ausbildung, für mich war das keine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich habe mich da selber durchgeboxt und habe mich da selber engagiert, ja, und deswegen bin ich auch immer der Fan von Selbstverantwortung, und auch ich bin mit einem alten Studienplan, würde ich mal sagen, ist aus mir eine solide Tierärztin geworden, weil ich halt auch dahinter war. Ja. Mhm. Und also es ist beides, ja, und ich finde, es gibt einfach auch so viele Dinge, die kann man auf der Uni auch gar nicht gut lernen, weil es die Gelegenheit einfach nicht dazu gibt, ja, weil das ist zum Beispiel dieses auch unter Druck arbeiten, ja, wenn man in einer Klinik oder in einer Praxis arbeitet, ja, wenn da zig Notfälle sind, ja, man kann sich nicht mit einem Fall endlos lange befassen, ja, weil auch wenn es niemand hören will, aber eine Klinik, eine Praxis, das ist immer noch ein wirtschaftlicher Betrieb, der sich rechnen muss, mhm, ja, und deswegen kann man nicht ewig lang herumbrodeln, ja, oder auch Besitzerkommunikation, ja, Wien tut schon das Beste, ja, mhm, was möglich ist, und gibt denen schon diese Basics in Kommunikation mit, ja, aber dann kennen sie mal die Basics, und es ist einfach auch mit Kommunikation, das ist wie Venenzugang setzen, ja, und ich merke es selber an mir, wenn ich 2-3 Wochen auf Urlaub war, ja, und dann kommt ein Tier, wo es mit dem Venenzugang ein bisschen blöd ist, ja, und dann kommt gleich dann hängt auch vielleicht ein sehr fordernder Besitzer dran, da muss ich auch wieder warm werden, mhm, ja, und das ist einfach konsequente Übung, oder auch mit Euthanasien umgehen, ja, das kannst du auf der Uni, du kannst das denen erzählen, du kannst eine Vorlesung machen, ja, sie sind einmal dabei, ja, aber da muss man
mit
in diese Situation mit einer Euthanasie umgehen.
Ach, Euthanasie,
ja?
Ah, okay. Mhm.
Ja. Also da kannst du eine Vorlesung drüber machen und denen alle technischen Aspekte einer Euthanasie erklären, ja. Und sie können auch dabei sind, das ist, finde ich, immer auch ein bisschen schwierig, ja? Weil auch wenn ich jetzt 5 Studenten zugeteilt habe, ja, aber ich finde es, also ich habe mich dann nicht, ich kann da nicht alle 5 Personen, alle 5 Studenten zu einer Euthanasie mitnehmen, ja, weil ich finde, der Besitzer hat sich in dieser sensiblen Situation auch Privatsphäre verdient mit seinem Tier. Ne? Und das sind einfach so viele Dinge, wie gesagt, das finde ich, da sind die Ansprüche ein bisschen zu hoch. Ja?
Das ist eigentlich ganz interessant. Ich habe es gerade, also so vom Gedanken her, ich habe auch mal eine Weile Humanmedizin studiert, und wenn man es jetzt so vergleicht, ich meine, die haben natürlich Kommunikationskurse und Schauspieler und so weiter. Das ist ja in Deutschland irgendwie überhaupt nicht verbreitet. Aber wenn man sich mal überlegt, da ist ja der Anspruch an das, was die Uni leistet, in dem Sinne ein bisschen aufgehoben, weil es eben wirtschaftliche Unternehmen oder andere Organisationen gibt, die da so ein bisschen einspringen. Also ein Humanmedizinstudium ohne Amboss, diese Online-Lernplattform oder diese zusätzlichen Physikumskurse oder so, also das wäre in Deutschland nicht denkbar. Das macht jeder von den Studierenden, nimmt dieses Angebot wahr als zusätzliche Unterstützung, wo es dann auch, wo die Inhalte nochmal anders aufbereitet werden und wo auch nochmal zusätzliche Dinge angeboten werden. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Punkt, weil das ist jetzt, bevor es dich gab, in unserem Kosmos ja noch gar nicht abgedeckt. Vielleicht ist das eine Herangehensweise zu sagen, okay, das Studium ist so, wie es ist. Wir haben halt eben vorgegebenermaßen rechtlich diesen engen Kontext, und wir müssen eher gucken, dass wir drumherum das Angebot aufbauen, wie am Beispiel Humanmedizin, dass Probleme aufgefangen werden.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich habe mein erstes Jahr ja in München studiert, und das ist in Gießen genauso, das weiß ich auch, diese Anatomievorlesungen, ne? Was für ein Bullshit, weil das waren Pflichtvorlesungen. Man sitzt dann da in diesem Riesenhörsaal, unten hält irgendjemand einen kleinen Knochen hoch. Jana, du verziehst das Gesicht, aber ich fand diese Anatomievorlesungen.
Ja, das war nicht Pflicht, du musstest da nicht sitzen.
In München war das so. In München musste man unterschreiben und dann, okay. Auf jeden Fall fand ich diese Vorlesungen totalen Schwachsinn. Und wie viel Zeit des Lehrplans für diesen Quatsch drauf geht, dass dann irgendwie in 25 Meter Entfernung jemand einen Knochen hochhält und mir irgendwelche Knochenpunkte vorliest, wo ich mir denke, das wäre doch viel geiler, wenn ich einfach zu Hause sitze, ein 3D-Modell habe und das einfach an einem 3D-Modell erklärt bekomme, dass ich es auch tatsächlich sehen kann. Und man könnte so viel effizienter da arbeiten und hätte dann so viel mehr Zeit für irgendwie Hands-on-Sachen, oder?
Ja, aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass, also es ist ja nicht so, dass man die Studenten jetzt entlässt und hinter Medizin flutzt, sondern die bekommen ja sehr wohl die Möglichkeit, die Lehrveranstaltungen zu evaluieren. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wie viele das, also das ist ja immer unterschiedlich, wie du was in auch in der Ausführlichkeit evaluierst, aber dass man da halt auch Feedback gibt. Ja? Und also wie gesagt,
Vorlesung war überflüssig.
Ja, aber dass man dann das halt auch schreibt und dass das jeder macht, ja, und sagt, dass das einfach überhaupt keinen Benefit hatte, ja.
Ja, aber ich glaube, dass dafür braucht es, also um das zu realisieren, braucht es halt ein Alternativangebot. Und ich habe mich echt ohne Mist, ich frage mich seit 2009, warum es nicht einfach 3D-Modelle von diesen ganzen Knochenpunkten und so gibt, die ich mir dann einfach zu Hause angucken kann. Also irgendwie, da lässt doch jemand Geld auf der Straße liegen, oder?
Du meinst, ja. Du meinst jetzt so eine Plattform, Online-Dings, ja. Wo ich mir das mit dem Mauszeiger quasi einmal diese Ansicht rundherum fahren kann.
Und wo dann einfach eine Person, die auch tatsächlich irgendwie, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber halt Anatomie gut erklären kann, so, ne, und die das irgendwie ein bisschen auch so, dass man da ein bisschen praktischen Bezug hat und es nicht einfach nur eine Lateinvorlesung ist, so erklärt und dann kann man sich das selber angucken und dann kann man irgendwie ein Quiz noch in dieser App machen oder so. Das, ne, das ist ja quasi so die Basic-Variante von dem, was du machst, Lizzie, für den Anfang des Studiums, so, ne?
Ja, aber genau darum geht's auch, weil ich möchte immer wissen, wenn du sagst, ich lerne bei uns Tiermedizinern, ist es ja so, man legt jemandem ein Telefonbuch hin und sagt, lern's auswendig und die Rückfrage ist, okay, bis wann? Ja. Aber ich lerne das Telefonbuch, ja, aber ich tät mir halt schon ein bisschen leichter tun, wenn ich halt auch die Sinnhaftigkeit dahinter verstehe. Ja. Und ich kann mich noch erinnern an meine Epidemiologie-Vorlesung, ja, die statistische Berechnung der Seehundstaube, der Ausbreitung, ja, 1983 oder keine Ahnung, wann es war, ja. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, fuck my life, ja, ich meine, was passiert da? Ja. Und deswegen versuche ich halt auch immer in den Videos halt auch einen klinischen Bezug herzustellen, ja. Weil ich meine, das ist ein gewisses Grundverständnis auch für Epidemiologie, ja. Das ist schon wichtig, ja. Aber man muss halt auch den Bezug in der Praxis herstellen zu den Impfungen, ja. Ich hätte halt auch immer, also ich das warum muss ich es lernen? Ja? Das finde ich immer ganz wichtig, ja, ganz nett. Ja?
Mhm. Okay, das, aber das heißt, du siehst so ein bisschen die Verantwortung schon auch bei den Studierenden.
Ja, ganz klar. Ja. Und das ist immer, es kommt immer drauf, also ich meine, ich will jetzt nicht unfair sein und sagen, der nächsten Generation, die erwartet so, dass wir ihnen alles in den Schoß liegen. Ja? Also ich finde schon, dass man den Anspruch an die Lehre haben kann, dass das moderner wird und angreifbar, also ja, dass sich das einfach mitentwickelt. Ja? Aber ich merke halt auch, wer bei mir mitgedacht hat und wer nicht. Ja? Und weißt du, das Problem ist, es heißt immer, die Uni. Ja? Aber was man vergisst, ist, dass auf den Unis eben auch sehr viel, sehr Gutes passiert, aber das geht halt unter, weil es dann einfach ein paar Punkte gibt, die halt echt scheiße laufen. Ja? Und das überschattet dann das, was gut läuft. Ja? Aber im Umkehrschluss, ja, wenn es, dann muss man halt auch sagen, okay, dann reden wir mal über die 10% Studenten, ja, die wirklich da sitzen, ja, mit einem leeren Gesicht, wo ich genau weiß, das rauscht jetzt geistig
das
komplett durch. Ja? Ja.
Ich weiß genau, was du meinst, aber ich hatte den Begriff noch nicht gehört.
Ja, ich auch nicht bis vor kurzem, aber das ist mir ganz klar eingefallen. Aber weißt du, also da kommen Studenten her, die grüßen dich nicht einmal, ja, die stellen sich nicht einmal vor, sagen nicht, dass sie heute mit dir Dienst haben. Ja. Oder ich habe es zum Beispiel mit den Studenten so gemacht, dass ich gesagt habe, wenn Zeit war, habe ich gesagt, sucht euch ein Thema aus, ja, und das besprechen wir dann. Ja. Dann haben sie gesagt, okay, weiß nicht, Hausnummer, Atemnot, ja, dann habe ich ihnen das Notfallbuch hingelegt, habe gesagt, passt, dann lest euch das jetzt mal durch, damit das wieder frisch ist bei euch, ja, weil dann können wir eine Diskussion, ja, dann können wir das ein bisschen besprechen, ja, und da hatte ich ernsthaft mal eine Studentin, die hat sich hingesetzt und sich zurückgelehnt und hat gesagt, ja, das ist egal, mich interessiert einfach, mich interessiert eh alles, ja. Wo ich mir denke, du Schatzi, das wird jetzt keine Privatvorlesung, ja. Ich meine, entweder wir können gerne über einen Fall, ein Beispiel diskutieren, aber da muss auch was von dir kommen, ja. Das ist keine Einbahnstraße, die Lehre, ja. Und das vergessen einfach viele.
Ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich ganz kurz einhaken, so haben sich, glaube ich, ganz, ganz viele der Schweineprofs und Pferdeprofs mit bei mir gefühlt. Da war ich genau diese Person. Ich war, glaube ich, in Kleintier war ich super engagiert und wollte alles wissen, aber bei den Pferden und so immer so, cool.
Ja, aber Hufrehe. Weißt du, genau, das ist der Punkt. Und zum Beispiel bei den Studenten, die bei mir waren in den klinischen Übungen, ja, ich habe die immer gefragt, was wollt ihr machen, in welche Richtung geht's ihr? Ja, und wenn die gesagt haben, ja, Rinderpraxis, ja, der fahrt jetzt schon mit seit zwei Jahren, habe ich gesagt, okay, passt, ja, dann brauchen wir die Gefäßanomalie bei Hunden und Katzen nicht besprechen. Aber was du mir kannst nach dieser Einheit, ja, eine CNI-Katze aufarbeiten, weil dafür muss man einfach nur lesen können, nämlich die Iris Guidelines, ja. Und was du machen, also was du können musst, ja, ist einen akuten Dünndarmdurchfall beim Hund aufzuarbeiten, ja. Das sind meine zwei Ansprüche und ich finde, das ist fair enough, ja. Ich habe das schon versucht zu dosieren.
Ja, finde ich gut.
Ich hab gerade versucht, mir vorzustellen, wie ich da im Studium drauf reagiert hätte. Ich glaube, ich hatte gar nicht die Kapazität, also Ich war, glaube ich, nicht von der Persönlichkeitsentwicklung so weit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie das Standing zu sagen, hier das und das will ich machen oder das und das interessiert mich oder so. Ich glaube, ich stand da so mit. Ich glaube, ich hatte wirklich erstmal so ein leeres Gesicht auch einfach, weil ich dachte, okay, gib mir das, was ich machen muss, und ich setze das irgendwie um. Ich glaube nicht, dass ich das von meinem Standing her, also ich meine, es ist ja nun mal auch sehr hierarchisch. Du hast halt einen Professor und du sitzt da am Ende in der Prüfung und du musst den überzeugen, dass du die Thematik irgendwie kannst, damit er dir eine gute Note gibt, damit du weiter studieren kannst. So, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, selber mich einzubringen, weil die Erwartungshaltung war, ich habe zu performen und zwar das, was mir vorgegeben wird.
Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich so der Fan davon bin, ja, dass also ich habe auch später angefangen zu studieren. Ich habe dann erst mit 24 angefangen, ja, und habe mich
das
wie die Oma.
Das ist gerade fragen. Das ist, ich glaube, das ist genau der Unterschied. Ja.
Ja, und weißt du, ich habe also nach der Matura habe ich lang im Gastgewerbe gearbeitet, ne, und da habe ich einfach extrem, also es war Gastro ist einfach Hardcore, ja, und ich habe jetzt nicht in der AIDA im Kaffeehaus, ja, die Melange serviert, sondern ich war die komplette Nachtgastro hatte ich durch, ja, Techno-Festivals, Feuerwehrfeste, Donauinselfest, alles, ja. Und was ich halt konnte, ist, ich konnte hackeln, ja. Und das ist halt auch etwas,
hackeln?
Das fehlt.
Was ist hackeln?
Hackeln, arbeiten.
Das ist
hackeln,
das ist hasseln. Geil, hackeln.
Ich wusste einfach schon, und das Lustige ist, ja, ich dachte mir damals immer, wie ich noch in der Gastro war, ja, ich meine, wir haben sehr, sehr oft mit wirklich anstrengenden Leuten zu tun, ja, die einen Alkoholpegel bis dort hinaus haben, und ich dachte mir, ach, wenn ich Tierärztin bin, das wird dann ganz anders, ja, weil dann werden mich die Leute respektieren und das wird easy cheesy. Na, heute weiß ich ja, die Besoffenen, das waren die einfachen Kunden. Ja.
Die kann man wirklich so lecken. Aber ich glaube, die Realität ist ja, dass man ganz viele 17-Jährige hat, die halt,
das wollte ich gerade sagen,
ne, die in das Studium kommen und sagen, ey, das ist mein absoluter Traum, ich will Tierärztin werden. Ich gebe mir einfach vor, was ich wissen soll. Ich hau da rein.
Die sind schon total klein mit Hut, weil die mussten erstmal über diese Riesenhürde drüber springen, überhaupt ins Studium reinzukommen. Yes. Die haben sich erstmal schon jahrelang den Arsch aufgerissen, damit sie überhaupt damit die überhaupt den NC schaffen. Und ich frage mich, ob es nicht an der Stelle ein bisschen zu viel verlangt ist von jemandem, der ja 17 gerade frisch von der Schule kommt, der im Abi ja auch quasi nur gelernt hat, ich lerne und dann spucke ich es wieder aus, zu sagen, jo, jetzt bring mal ein bisschen Eigeninitiative hier.
Ja, das verstehe ich. Also ich habe das im Freundeskreis miterlebt durch meinen Mann, der sehr viele WU-Leute um sich hat, also weil der eben Wirtschaftler ist, ja. Und WU, das ist ja so ein bisschen ein Verlegenheitsstudium.
Was ist das?
Wirtschaftsum, ja. Und WU und Jus, das sind ja so Verlegenheitsstudien. Ich weiß irgendwie nicht, was ich machen soll. Ich fange jetzt einmal mit WU an oder Jus, ja. Und ganz viele Leute, die sich nachher beruflich umorientiert haben, ja. Und ich weiß das schon, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, ja, dass man einfach schon so einen Plan hat. Oder für mich war immer klar, ich wollte Ärztin werden, ja. Meine Eltern, kein Studium, kein gar nichts, keine Kohle, ja. Ich wusste das einfach, ja. Und ich weiß, dass das auch nicht selbstverständlich ist, ja. Aber soll man jetzt da ohne diese Verantwortung überstülpen, dass sie sagt, ja, ich meine, studieren kann man halt, wenn man Abi oder Matura hat, ja. Was ich anders machen würde, zum Beispiel an diesem Aufnahmetest, ja, ich meine, ein Aufnahmetest, das macht schon Sinn, so ein bisschen Grundkenntnisse, ja. Aber was ich oft jetzt miterlebt habe, dass ich zum Beispiel, oft ist ja so, dass viele, die nicht genommen werden, zuerst die Ausbildung zur TFA machen, ja, oder als Assistent arbeiten in einer Praxis, ja. Und die tun sich vielleicht beim Lernen nicht ganz so einfach, aber die wissen einfach ganz genau, worauf sie sich einlassen, wenn sie inskribieren, ja.
Ja, und das genauso hatte ich auch immer das Gefühl, dass
die, ja, ja. Und weißt, genauso auch diese Tierarztkinder, ja, die einfach ab dem Gymnasium, ja, am Nachmittag in der Ordi waren, ja, und im Labor mitgeholfen haben und vom Telefon abgehoben haben, ja, und das sind nicht die größten Streber, das sind nicht die, denen alles zufliegt, aber die und es ist auch nicht, sicher nicht jeder dafür geeignet, weißt du, aber ich finde, berufliche Vorerfahrung sollte in diesem Aufnahmetest viel, viel mehr gewichtet werden, weil es ist schön, wenn man viel weiß und viel lernen kann, ja, aber viel Wissen macht nicht automatisch einen guten Tierarzt aus. Du musst einmal reinbeißen und musst mit dem Drumherum klarkommen, ja. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass viele dann für sich entdecken, dass das halt doch nicht so ihrs ist und ganz, ganz viele dann, wenn sie fertig sind, nicht in die kurative Praxis gehen.
Ja? Ja, da bin ich bei dir.
Ich frage mich gerade, wie man das so übereinbringen kann, weil wer auf Vetivolution-Seite ganz klar sagen, okay, für uns ist der wichtigste Punkt, dass Studierende dazu stehen oder lernen, mehr dazu zu stehen, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Grenzen zu wahren. Und ich hatte so als initiale Reaktion, als du das erzählt hast, so, das spricht ja voll dagegen. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt, dass es zusammenpasst. Weil das, was du ja im Endeffekt sagst, wenn ich das jetzt versuche runterzubrechen, dann sagst du, okay, man muss sich einfach bewusst sein, was man möchte, sich da fokussieren und da dann halt auch extra Arbeit leisten. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass die allermeisten, die Tiermedizin studieren, gerne extra Arbeit machen oder sich irgendwie engagieren, aber halt nicht, also für mich hast du zum Beispiel mit Milchkunde jagen können, so. Das fand ich ganz fürchterlich, weil ich das hat nichts mit meiner Lebensrealität und meiner Zukunft zu tun gehabt. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man seine eigenen, von Anfang an weiß, was man so ungefähr möchte. Und da dann aber auch seine eigenen Grenzen wahrt. Und dann finde ich es halt, also ich fände es cool, auch damals, als ich an der Uni war, hätte ich es cool gefunden, wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hat, so, ey, ich bin jetzt hier in der Kleintierrotation, aber ich interessiere das einen Scheißdreck, mach, dass es vorbei ist. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wie du, so, ja, komm, dann machst du das und das als Mindestanforderung, fertig. Aber ich hatte dann keinen einzigen, der mir das gesagt hat. Und ich, ne, so dieses für seine eigenen Dinge einstehen, das ist ja, glaube ich, das, was wir auch uns wünschen von Vetivolution, oder?
Ja, das ist urwichtig, ja. Aber am Ende des Tages, es heißt Tiermedizinstudium, ja, und nicht Selbstfindungstrip, ja. Und ich muss einfach vorher wissen, was ich will, weil wenn ich im Leben nicht weiß, was ich will, dann wird das mit keinem Studium der Welt was,
naja,
weißt du?
Aber so ganz genau, also ich habe auch erst im fünften Semester rausgefunden, dass Neuro voll der Shit ist. Also vorher wusste ich halt Kleintier, aber ich wusste jetzt noch nicht so super spezifisch, ne, also...
Das ist auch okay in einem gewissen Rahmen, mhm, ja. Aber ich möchte jetzt wieder auf dieses Schwein, Geflügel, Rind, Kleintier-Ding, ja, dass man natürlich erst mit der Zeit auch auf gewisse Dinge draufkommt, was einem Spaß macht. Das ist ganz klar, dass sich das innerhalb vom Studium entwickelt und auch je nachdem, wo du Praktikum und sowas warst, ja. Mhm. Aber ich rede jetzt generell viel früher, wenn ich eh nicht sicher bin, ob ich das kurativ machen will, mhm, ja. Das finde ich halt, ich finde es einfach so furchtbar schade für jeden, der nicht in die kurative Praxis geht, weil für mich, ja, mhm, das ist der schönste Job auf der ganzen Welt, ja, und mir blutet einfach das Herz, ja, wenn ich sehe, dass so viele da in dem Job nicht arbeiten wollen. Ich verstehe es, ja, mhm, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig schade.
Ich frage mich gerade, wo da die Verantwortlichkeit am Ende liegt, ja, weil, also ich meine, wir wissen alle, unser Schulsystem ist nicht darauf ausgerichtet, eine individuelle Persönlichkeit rauszubilden und rauszuarbeiten. Elternhäuser, einige besser, andere schlechter, als gegeben voraussetzen, kann man es auch definitiv nicht. So, und dann kommen die an die Uni und ja, kommen aus diesem Schulsystem und kommen über diese hohe Hürde des Einstiegs und sollen dann lernen. Also es ist ja, wenn wir jetzt quasi auf deinem Punkt bleiben und sagen, das ist nicht Aufgabe der Uni, sondern da ist die Eigeninitiative gefragt. Gut, ich habe es aber vorher nie irgendwo gelernt. Vielleicht war ich mal irgendwie in einer Vereinsarbeit, dann ist es ein bisschen besser ausgebildet etc. Ne? Ist ja immer individuell. Aber wo ist diese Institution oder diese Unterstützung, die dann die Voraussetzung liefert, weil das ist ja schon, wenn wir sagen, okay, du musst in diesem Unisystem irgendwie ein bisschen mitarbeiten und Eigeninitiative bringen und ich habe aber keine andere Stelle, die quasi hilft, dieses Standing auszubilden, also dann reden wir ja in einem leeren Raum.
Plus, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass Teile der Uni, jetzt Gießener Erfahrung, ganz stark dagegen arbeiten, dass ich mich individualisiere.
Ja.
Weil ich ja dann in allen Vorlesungen, ich weiß noch, in jeder Schweinevorlesung wurde uns gesagt, ja, ihr wollt jetzt alle kein Schweinepraktiker werden, aber jeder fünfte von euch wird Schweinepraktiker. So, und diesen Satz gab es zu Anfang jeder Vorlesung und ne, das ist ja schon dieses Mindset, nein, meine Vorlesung ist die allerwichtigste.
Ja, also man darf sich selber nicht so wichtig nehmen, egal ob es jetzt die eigene Vorlesung ist oder die eigene Fachrichtung, gell? Aber das, ja.
Aber nochmal, da müsste ja, also ich überlege gerade ganz konkret, es macht ja, ich kann dir schon sehr gut folgen in deinem Gedankengang und es macht ja auch Sinn, was du sagst. Trotzdem frage ich mich, wie kann das in der praktischen Umsetzung aussehen? Also dann müsste ja quasi, wenn wir jetzt von Vitivolution ausgehen, dann müsste ja so eine Organisation wie unsere, Karim, ihren Kernauftrag darin sehen, ja, bei Studierenden eine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
Oder zumindest überhaupt erstmal zu propagieren, dass eine Persönlichkeitsentwicklung in Ordnung ist. Weil das ist ja, glaube ich, schon der Haken. Ich glaube, ganz viele gehen ja aus der Schule dann in das Studium, also ich auch, ne? Ich habe zwischendurch noch Zivi gemacht, aber sonst bin ich halt dann zur Uni gegangen und da war dann meine Herangehensweise, mir wird hier gesagt, was ich zu leisten habe und dann muss ich mich anpassen, Punkt. Und dann habe ich erst später im sechsten Semester oder so entwickelt, dass ich halt irgendwie ganz viel nicht lernen möchte und ne, so und so weiter. Und ich glaube, das erstmal zu propagieren von Anfang an, dass das in Ordnung ist, seinen eigenen Weg dazu gehen, das ist vielleicht unsere Aufgabe.
Ja, also ich finde, was ich super finde, ist, wenn man, also schon, wenn man in der Schule ist noch, ja, einfach ganz, ganz viele verschiedene Praktika macht und einfach in diverse Jobs hineinschnuppert, ja, und auch so ein bisschen Lebenserfahrung sammelt, bevor man sich dann für eine Ausbildung entscheidet. Und ich meine, es ist halt auch viele haben das Glück, im persönlichen Umfeld so eine Art Mentor oder Vorbild zu haben, ja, dem man sich dann auch anvertraut in so gewissen Dingen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, mit dem ein bisschen drüber redet. Was ich zum Beispiel gemacht habe, und zwar bevor ich auf die Uni gekommen bin, da hatte ich gerade meinen alten Job gekündigt und mein Mann hat gesagt, na, mach den Gallup Strength Finder, ja. Und das ist ein Test, ja, der ist online, ja, da zahlst du, ich weiß nicht, also eine überschaubare zweistellige Summe und damit, der spuckte dann deine 5 Stärken aus, so auf die Art, ja, und na, mach den Test und wirklich, der hat mir die Ohren blutig gelabert, ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach diesen Test, ja, weil es geht mir so auf die Nerven, dass der mir halt immer sagt, ich soll diesen Test machen, jetzt mache ich ihn einfach und dann ist erledigt, aber so, ich mache es einfach, damit er eine Ruhe gibt, ja. Und habe dann diesen Test tatsächlich gemacht, ja, und der dauert eine halbe Stunde, 45 Minuten und hab dann wirklich, also der hat mir dann meine 5 Stärken ausgespuckt, ja, und dann ist halt rausgekommen, dass die Lehre, das Lernen macht mir so viel Spaß, ja. Und da war auch für mich klar, dass ich wieder auf die Uni zurück muss, weil ich einfach so gerne lerne, ja. Und ich denke, da wäre auch vielen damit geholfen, so einen Test zu machen oder Berufsmessen zu besuchen, Praktika zu machen, ja. Einfach rumzuschnuppern und sich auszuprobieren, ja. Weil so lernt man halt auch die unterschiedlichen, ja, Perspektiven kennen, wie es in dem Job. Und ich hatte ja, das ist ja auch, Tierzeichen ist ja nicht mein erster Job, sondern wenn man es genau nimmt, mein zweiter, weil ich habe vorher in der Gastronomie gearbeitet, ja. Und ich glaube, viel oft ist es halt so, die, dass man sich denkt, also es gibt ja diesen Spruch, beim Nachbarn ist die Wiese grüner, ja. Und du musst irgendwann auch verstehen, es hat jede Branche ihre Troubles, mhm, ja, und ihre Benefits, ja. Und genauso auch wie in der Tiermedizin. Und ich meine, mir ist bewusst, ja, unsere Branche, also es rüttelt und gewittert, ja, an allen Ecken und Enden. Aber ja, andere Branchen haben genauso ihre Probleme. Weißt du, was ich meine?
Aber ich glaube, wenn man dann mal sowas wie Embryologie und Anatomie-Vorlesungen irgendwie digital machen würde und damit irgendwie in einem Drittel der Zeit vielleicht abgehakt hätte, könnte die Uni halt auch Raum schaffen für, dass man früh einfach schon Praktika macht. Weil ich fände es auch, ich hätte es damals, glaube ich, auch tatsächlich cool gefunden, wenn man einfach schon Pflichtpraktika von Anfang an hat. Irgendwo, sei es in der Uniklinik irgendwie, damit es irgendwie logistisch machbar ist, oder? Was denkst du, Jana?
Ja, ich glaube, also das, was ich auch so mitkriege von jetzt Studierenden in Deutschland, ist, dass vielen, also im Unterschied zu dem, was du sagst, Lisi, dass vielen Praxis fehlt. Mhm. Und dass das, glaube ich, schon auch, also ich meine, das ist ja im Endeffekt immer irgendwo ein Kreislauf und das bedingt sich immer gegenseitig alles selbst. Und vielleicht wäre tatsächlich mehr Eigeninitiative da, wenn wir von Beginn an, wie du sagst, Karim, mehr Praxis integriert hätten oder mehr Praktika. Es muss ja vielleicht nicht alles die Uni stemmen.
An der Motivation mangelt es, glaube ich, nicht. Ich glaube fester daran, dass die allermeisten Studierenden. Ja, genau. Mhm. Ne, weil so, ich glaube, wenn man die Möglichkeiten schafft, nur so den Boden bereitet sozusagen, dann sind die allermeisten Studierenden der Tiermedizin halt echt gewillt, sich da zu engagieren in ihrem jeweiligen Interessenbereich. Weil, oder? Ich meine, wir haben alle einen Helferkomplex und wir wollen alle irgendwie möglichst gefallen und möglichst irgendwie gut sein und so. Und das muss man, glaube ich, nur so ein bisschen den Weg dahin bereiten.
Ja, auf jeden Fall. Also früher der klinische Bezug, ja, also in meinem Uraltstudienplan war es ja irgendwie, du siehst kein lebendes Tier vom vierten Jahr oder so ähnlich. Ja. Ja. Und das war schon eine sehr lange Durststrecke, die man da übertauchen muss. Und ich meine, wie gesagt, man kann ja auch berechtigte Ansprüche an die Lehre stellen, ja, dass das moderner wird und vor allem online auch, ja. Und aber ja. Bis zu einem gewissen Grad ist es fair, okay, ja. Aber dann muss man sich überlegen, okay. Aber ich verstehe halt auch, also, wie gesagt, ich gebe euch schon recht, ja. Tiermedizin, das ist halt nicht dieses Verlegenheitsstudium, ja, wie Wirtschaft oder Jus, ja. Und wenn man die Studenten da im ersten Semester sieht, die sind alle so stolz, dass sie jetzt auf der Wettmet sind, ja. Und die strahlen, ja. Aber irgendwie dieses Strahlen geht halt schon mit dem Laufe der Zeit verloren. Und da muss man sich schon fragen, okay, was ist es jetzt, ja, was daran verloren geht? Wo ist das Problem?
Das ist genau das, was Mondi auch sagt, ne. Die sieht, also Mondi Baram-Soltani, Anatomieprofessorin in Berlin an der Uni, die sieht die Studis ja ganz am Anfang, wenn die ihre Anatomieprüfung machen und dann sagt die, dann sind das irgendwie blühende Persönlichkeiten und dann sieht sie am Ende vom Studium und fragt sich, wo ist das alles hingegangen? Das war ziemlich genau ihr Wortlaut, das, was du gerade beschrieben hast. Das ist schon, also definitiv muss man sich da fragen, was läuft da schief.
Ja, das Gefühl habe ich auch, ja. Und wie gesagt, da würde es halt auch Sinn machen, die das zumindest so im Studienplan aufzuteilen, ja, dass man sagt, okay, ich mag jetzt schon den Schwerpunkt angeben, ja. Ich mache von mir, wenn ich sage, ich will Kleintetante werden, ich mache schon eine Pferdeprüfung und eine Geflügelprüfung, aber halt klein im überschaubaren Rahmen, ja, und kann mich halt wirklich diesen Dingen widmen, wo ich weiß, das will ich halt später auch machen, ja. Weil Geflügel lernen oder Schwein lernen, das war für mich unendlich zach, weil ich genau gewusst habe, das muss ich mir jetzt bis da und da merken, ja, schreib die Prüfung oder mach die Prüfung, dann gehe ich in die Mensa, trinke einen Spritzer und das ist alles weg. Ja.
Das heißt aber, unterm Strich würdest du für mehr Spezialisierung schon im Studium plädieren?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Aber da muss man halt vorher wieder wissen, was man will.
Genau, man muss die Möglichkeit auch schaffen, das dann vorher herauszufinden.
Ja, es spaßt sich alles gegenseitig in den Schwanz.
Deswegen würde es auch Sinn machen, halt vor dem, also dass man vielleicht, ich weiß nicht, vorher einfach mal eine Woche mit einem Rinderpraktiker mitfahrt, ja, oder halt in einer Kleintierordi mithilft, ja, oder in einer Pferdepraxis, ja, dass man einfach besser ein Gespür dafür bekommt, ja.
Alright, wir sind schon eine Dreiviertelstunde dran. Können wir, Jana, können wir diese Folge bitte Hackel Culture nennen? Ich finde diesen Begriff so großartig.
Hackel, Lisi, da musst du mir nochmal buchstabieren.
Ja, mach. Ich werde Korrektur lesen.
Okay, aber um einen positiven Abschluss zu bekommen, gibt's was, was dir Hoffnung macht? Was du positiv rausstellen möchtest?
Ich finde euer Startup total cool.
Oh, ja, das ist irgendwie. Das war kein Physik für Kompliments.
Ja, aber es ist jetzt einfach, es ploppen, also ich meine, wie gesagt, in der Branche gewittert es, ja. Aber es ploppen hier und da immer solche Lichtblicke auf.
Definitiv,
und
das sehe ich auch so.
Gibt einem einfach Hoffnung, ja. Und genauso wie jetzt die Tierversicherungen halt immer moderner und fast schon selbstverständlich, also nicht bei allen, aber selbstverständlicher werden, und ja, was mir halt auch Hoffnung gibt, ist, dass sich bei mir einfach, dass sich das jetzt innerhalb vom ersten Jahr einfach so toll entwickelt hat, dass sich so viele Leute angemeldet haben und das dankbar konsumieren und, und auch mir schreiben, wenn irgendwie was unklar ist oder halt eine fachliche Diskussion anregen. Das freut mich einfach, weil da sind so viele motivierte Leute draußen, ja, die so gute Arbeit machen oder aus denen mal so gute Tierärzte werden, ja. Und das freut mich einfach, ja, dass ich da auch ein bisschen manchmal Starthilfe bei den Studenten und manchmal so einen Anstoß bei einem Chirurgen über ein internistisches Thema oder umgekehrt, dass man einfach viel mitbekommt.
Das stimmt schon. Wir sind eine Branche mit richtig viel Herzblut.
Das stimmt.
Das heißt, wir können auf jeden Fall, also wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen, auch für deine direkte Art, aber auch, weil wir halt dein Projekt so cool finden und deshalb bist du ja auch schon von Anfang an auf unserer Webseite verlinkt. Also wenn ihr das noch nicht könnt, First Day Skills Academy, schaut es euch an. Man muss sich einfach nur anmelden, oder? Sonst muss man nichts machen.
Genau, also die Grundidee ist, dass das kostenlos ist und bleibt, ja, weil ich möchte halt nicht, dass am Studentenbudget die Möglichkeit zu einer zusätzlichen Ausbildung, aber das so zusätzliche Info, das daran hapert, ja. Das, was ich brauche, ist einen Berufsnachweis. Also wenn man fertig ist, dann entweder eine Approbationsurkunde oder ein Tierarztausweis oder bei den TFAs einen TFA-Brief und bei den Studenten eine Immatrikulationsbescheinigung. Und das prüfe ich dann, ne? Und dann mache ich die Freischaltung und ich versuche die Finanzierung über Werbung zu stemmen, ja. Weil die Idee ist halt, dass das beste Wissen und die besten Produkte aus der Tiermedizin da vorzustellen, ja.
Ja, und es macht einfach Sinn und es ist irgendwie ja so eins dieser Projekte, wo man sich denkt so, warum gibt's das nicht schon seit 10 Jahren? Das macht ja irgendwie einfach total Sinn. Und wie du gesagt hast, Jana, das ist ja in der Humanmedizin einfach so völlig normal, dass es da die großen Player gibt, die sowas anbieten. Und wir haben jetzt auch sowas. Yay, Tiermedizin!
Ja. Ja, gut. Lisi wird Dank, das Amboss der Vitis. I like it.
Ja, schau mal.
Jetzt hast du mir in meine Abmod reingequatscht, Jana. Was?
Oh,
ich hab's nicht verstanden. Nicht schlimm. Sag nochmal bitte.
Achso, ich habe gesagt, Lisi wird das Amboss der Wittis.
Ja, genau. Richtig.
Ja, so, ja, für ein Kompliment kann sie reinquatschen in deiner Abmoderation.
Ja, das ist in Ordnung. Aber,
die Frage ist, habe ich jetzt geliefert, genug Direktheit?
Ja, Hackel-Culture Deluxe.
Ich habe noch Schaufel zum Drauflegen, falls Nachschub ist.
Ich würde sagen, wir halten schon mal fest, dass wir uns nochmal treffen und dann sprechen wir nächstes Mal über Bachelor, Master in der Tiermedizin, macht das Sinn oder nicht? Ich glaube, da hast du auch eine
jetzt
eine
machst
Meinung
du nochmal eine richtige Kiste auf.
So, aber das machen wir nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Lizzie. Und wir hören uns nächstes Mal. Geht auf First Day Skills Academy. Ach Gott, ihr findet den Link einfach auf Instagram bei uns. Und
ich sag's nochmal. Ja. www.firstdayskillsacademy.com.
So, genau, richtig. Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.